Meditalk, Medizin für dich erklärt, mit Frau Dr. Steidel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meditalk, Medizin für dich erklärt. Mein Name ist Dr. Lira Steidel, ich bin Fachärztin für Neurologie und behandle heute mit meiner Gesprächspartnerin Frau Eva Marten, psychologische Psychotherapeutin in Habenburg, das Thema Angsterkrankungen. Angst ist ein Urinstinkt und schützt uns vor Gefahren und Übermut und ist somit in erster Linie überlebensnotwendig. Bei manchen Menschen tritt aber ein übersteigertes Angst- oder Furchtempfinden auf, ohne dass Gefahr oder Bedrohung unmittelbar vorliegt. In diesem Fall spricht man von einer Angsterkrankung, Angststörung oder Phobie. Wir besprechen heute, was Angststörungen sind, wann ist Angst normal und was kann man dagegen machen. Diese Folge wurde digital aufgenommen, sodass es unter anderem auch zu Störungen kommen kann und Knistern während des Hörens. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal im Voraus. Ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung geht auch an die Firma Gaia AG und Velibra. Dann geht es einmal los. Hallo Eva, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Eva, wir beschäftigen uns ja heute mit dem Thema Angst und Angststörungen. Könntest du vielleicht unseren Zuhörern erklären, was eigentlich Angst ist? Also was versteht man unter Angst?
Ja, mache ich sehr gerne. Erstmal ist Angst etwas, das alle Menschen ab und zu erleben. Also sie ist ein ganz gesundes, völlig normales Gefühl in einer gefährlichen oder bedrohlichen Situation und dient dazu, unsere Kräfte zu mobilisieren und unser Leben zu schützen. Oft wird als Beispiel das Aufeinandertreffen mit einem Bären genutzt. Und wenn wir plötzlich vor einem Bären stehen, der uns ohne weiteres töten könnte, ist es völlig normal, Angst zu haben. Und wenn wir Angst empfinden, erleben wir das ja nicht nur emotional, sondern wir haben auch Angstgedanken und körperliche Reaktionen wie Herzrasen, Schwitzen, Luftnot. Und Angst äußert sich in bestimmten Verhaltensweisen. Sie kann eine sogenannte Fight-, Flight- oder Freeze-Reaktion auslösen. Das kann man auch im Tierreich beobachten. Wenn wir jetzt wieder an den Bären denken, haben wir drei Möglichkeiten. Wir können kämpfen, fliehen. Bei Menschen sprechen wir im Zusammenhang mit Angsterkrankungen meist von vermeiden oder erstarren. Und diese Schockstarre hat vielleicht auch jeder schon mal selbst erlebt oder beobachtet. Manchmal wird die ja auch als eine Art Blackout beschrieben. Hm. Ja, das sind so die verschiedenen Facetten von Angst.
Also prinzipiell würdest du sagen, Angst ist eigentlich gesund, wenn es denn in der richtigen Situation ist?
Ganz genau. Ein ganz normales und auch ein wichtiges Gefühl.
Und in welchen Situationen oder wie merkt ein Mensch, das ist jetzt keine normale Angst mehr, das ist vielleicht schon eine Krankheit?
Ich sage immer, wenn Angst in ungefährlichen Situationen auftritt oder in einer Intensität und Häufigkeit, dass es negative Auswirkungen auf meinen Alltag hat und die eigene Lebensqualität beeinträchtigt, dann hat sie ein krankhaftes Ausmaß erreicht. Und das kann ganz viele Ursachen haben. Meist spielen da ja mehrere Faktoren zusammen, zum Beispiel eine genetische Veranlagung oder ein angeborenes Temperament, gemixt mit äußeren Belastungsfaktoren. Und da sind auch wieder vielfältige Dinge denkbar. Andauernder Stress, ein traumatisches Erlebnis, Mobbing-Erfahrungen. Ja, und wenn all das zusammenkommt und man merkt, die Angst lässt sich nicht mehr wirklich kontrollieren, dann wird es Zeit, sich Hilfe zu suchen.
Kannst du vielleicht so ein Beispiel bei dir aus der Praxis bringen? Also was berichten die Patienten, die Angst haben, die diese Angststörung haben?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, welche Angststörung es ist, aber ganz häufig kommt es ja vor, auch im Rahmen von Depressionen beispielsweise, dass soziale Ängste da sind. Das heißt, die Betroffenen berichten, dass sie sich wirklich nicht mehr trauen, mit anderen zu sprechen, dass es ihnen ganz schwer fällt, auch so alltägliche Fragen zu stellen, wie nach der Uhrzeit oder nach dem Weg beispielsweise, wenn sie irgendwo unterwegs sind. Ganz allgemein stelle ich aber bei Angstpatienten fest, dass die sich sehr schwer tun, überhaupt das Thema anzusprechen. Also die schämen sich unglaublich dafür, die fühlen sich total hilflos. Viele haben ja schon ein Gespür dafür, dass das auch eine übertriebene Angst ist und das ist ihnen total unangenehm. Und dazu muss man auch wissen, dass das sehr lange dauert, bis Angstpatienten überhaupt in Therapie kommen oder überhaupt die Hilfe bekommen, die sie brauchen, weil sie am Anfang aufgrund dieser starken körperlichen Symptome sich oft eher darauf fokussieren und bei Ärzten eher auch über die körperlichen Symptome sprechen und die abklären lassen. Na, bei jemandem, der eine Panikattacke das erste Mal erlebt oder die ersten Male, der denkt gar nicht zuerst an eine Angsterkrankung, sondern der denkt daran, dass er vielleicht einen Herzinfarkt hatte oder haben könnte, mhm, und lässt verschiedene Untersuchungen Untersuchungen durchführen, um das abklären zu lassen. Und das dauert dann manchmal auch Jahre, bis jemand dann an dem Punkt ist, an dem man feststellt, okay, das scheint nichts Körperliches zu sein. Ich muss mich da irgendwie nochmal anders damit auseinandersetzen. Und die sitzen dann auch ganz ratlos manchmal in der Sprechstunde und fragen sich, was da eigentlich passiert ist. Na, die kommen ja auch manchmal in die Notaufnahme und dann sagen die dort, nee, wir haben alles angeguckt, das ist nicht. Und das ist natürlich eine schwierige Erfahrung.
Das zeigt ja auch, was für ein starkes Gefühl das ist. Also Angst ist ja nicht einfach ein angenehmes Gefühl, was man irgendwie gut ertragen kann, sondern das ist ja ein ganz starkes Gefühl, was mit einem macht.
Ja, genau. Und das löst extreme Hilflosigkeit aus und Kontrollverlust. Zumindest bei denen, die diese Panikattacken erleben. Es gibt ja auch Menschen, die eher so übermäßige Sorgen haben. Das ist tatsächlich nochmal so ein bisschen anders. Da ist Angst ein ständiger Begleiter und die haben Befürchtungen in ganz verschiedenen Lebensbereichen. Oft geht es darum, dass sie Angst haben, ihren Angehörigen könnte was zustoßen oder sie können eine furchtbare Erkrankung bekommen oder finanzielle Schwierigkeiten. Und die tauchen dann aber auch immer mal wieder bei Ärzten auf, in einer gewissen Häufigkeit und sind da auch übermäßig besorgt. Die fragen immer ganz genau nach, auch bei Medikamenten, was ist das mit den Nebenwirkungen und ich habe so einen Kloß im Hals, können Sie da vielleicht doch noch mal gucken? Ne? Man spricht ganz lange mit denen und da ist die Angst eben nicht so eindrücklich wie bei den Panikattacken und die ist schwerer zu erkennen. Ich finde auch für mich als Therapeutin und ich denke auch als Arzt oder Ärztin, aber die sind zum Beispiel genauso behandlungsbedürftig.
Wenn jetzt diese Konfrontation beim Patienten kommt mit, Sie haben eine Angststörung, welche es auch immer ist, ist das leicht für den Patienten, das anzunehmen? Also verstehen die Patienten dann, dass es eine Angststörung ist? Wie empfindest du das?
Ja, ich muss ja sagen, wenn sie zu mir kommen, dann sind die ja oft schon diese Schleifen gegangen. Ne, waren bei verschiedenen Ärzten oder Anlaufstellen und haben sich mit dem Thema dann meistens schon ein bisschen beschäftigt, sodass sie das in der Psychotherapie ganz gut ansprechen können. Wenn sie jetzt wegen, ich sag mal, Folgeerkrankungen bei mir sind, weil sie aufgrund ihres Rückzugs der angstbedingt ist, wegen der Depression bei mir sind und dann sage ich ihnen, ich glaube, dahinter steckt noch was anderes, das klingt nach einer Angststörung, dann ist das schon manchmal nochmal ein ganz schöner Hammer und etwas, womit Betroffene nicht rechnen, das stelle ich schon fest. Aber viele sind dann auch erleichtert, weil die dann endlich Worte dafür haben, was eigentlich los ist, weil sie anfangen, das zu verstehen. Mhm. Und dann hat man ja auch einen guten Hebel, an dem man ansetzen kann, ne? Indem man eben diese Vermeidung auch wieder auflöst und all die Dinge wieder nach und nach macht, die man eben nicht mehr gemacht hat.
Ja. Was ich gerne jetzt hier in diesem Podcast auch an die Angehörigen und die Patienten mitgeben möchte, ist, dass es ist eine psychiatrische Erkrankung. Das ist ja sehr stigmatisiert leider in unserer Gesellschaft, aber es erleichtert. Also der Patient, empfinde ich auch, ist erstmal geschockt. Oh Gott, das ist was Psychiatrisches, das kann nicht sein. Mhm. Aber wenn er es angenommen hat, ist es eine ganz große Erleichterung. Und dann kann man auch anfangen, mit Informationen, mit Verhaltenstherapie daran zu arbeiten. Ja, deswegen kann ich hier nur empfehlen, öffnen Sie sich auch für psychiatrische Erkrankungen, weil die sind häufiger, als man denkt.
Ja klar, gerade Angsterkrankungen sind ja mit die häufigsten psychischen Erkrankungen. Das ist gar nicht so bekannt.
Okay. Eva, welche Einschränkungen siehst du denn bei diesen Patienten im Alltag? Also mit einer Angststörung, wie sieht da der Alltag aus? Schränkt das irgendwie ein?
Ja, definitiv. Das kann ganz schön eingeschränkt sein. Denn das Hauptproblem bei der Angst ist ja die zunehmende Vermeidung. Menschen mit Ängsten neigen eben zu dieser Fluchtreaktion. Das heißt, sie verlassen und vermeiden die angstauslösenden Situationen. Und wenn jetzt jemand Panikattacken hat, die aus heiterem Himmel kommen und von denen er gar nicht weiß, wo kommen die jetzt her und was sind die Auslöser, dann fangen die oft sehr früh an, sich sehr stark zurückzuziehen oder suchen bestimmte Situationen nur noch in Begleitung auf. Das heißt, die können dann nicht mehr alleine einkaufen gehen oder zur Arbeit gehen, verreisen, irgendwann auch gar nicht mehr alleine das Haus verlassen. Und dann gibt es eben diese anderen Ängste, bei denen die Vermeidung vielleicht nicht ganz so extrem ist, aber man kann sich ja vorstellen, wie belastend das ist, wenn man die Angst ständig im Kopf hat. Man kann sich schlechter konzentrieren, es kommt zu Schlafstörungen und bei denjenigen, die dann nicht mehr viel unternehmen, eben auch häufig zu depressiven Symptomen. Ne? Also wenn man nur noch zu Hause sitzt, dann schützt man sich ja nicht nur vor der Angst, sondern auch vor den schönen, glücklichen Momenten im Leben. Und ohne Freude bleiben irgendwann nur noch Angst und Traurigkeit.
Ja, man verpasst richtig was.
Man verpasst richtig was und es belastet auch die sozialen Beziehungen, nur Freundschaften, weil man sie nicht mehr pflegt, weil man nur noch selten irgendwo hingeht und Partnerschaften auch. Denn die Partnerperson ist oft diejenige, die eingespannt wird und vieles übernehmen muss, was die andere Person aufgrund ihrer Ängste nicht mehr schafft oder weil die Partnerperson sich ständig dann rückversichert, ist dann wirklich alles gut, kannst du noch mal gucken. Und hier kann man übrigens als Angehöriger oder Angehörige helfen, indem man seine eigenen Grenzen auch wahrt und auch mal Nein sagt. Das ist immer so ein Punkt, der gerade dann in der Therapie irgendwann auf dem Tisch liegt und über den man sprechen muss.
Würdest du sogar raten, die Angehörigen sollen gar nicht diese Schutzfunktion oder dieses Angstgerüst weiter aufbauen, sondern aktiv dagegen vorgehen?
Ja, das sagt sich immer so leicht. Das ist schon irgendwie das Ideale, aber ich weiß, wie schwer das ist. Das hat sich ja auch oft über Jahre so entwickelt. Das ist ja richtig so ein Beziehungsgeflecht irgendwann. Und ich finde es da tatsächlich ganz gut, wenn auch so ein Partner oder eine Partnerin vielleicht mal in eine Therapiestunde beispielsweise mitkommt, damit man das irgendwie so ein bisschen versteht. Man muss das ja erstmal begreifen, was da passiert und dass man das ja auch so ein bisschen mit aufrecht erhält. Und dann geht es aber meiner Erfahrung nach recht schnell, dass man das auch aufgeben kann. Aber dazu muss man das auch erstmal so ein bisschen verstanden haben. Mhm. Das ist ja gut gemeint. Das ist ja nicht
bereit sein, was zu verändern.
Genau, ja. Und man muss es ja auch erstmal würdigen. Das ist ja natürlich ein Versuch, Hilfe anzubieten, nur dass es eben langfristig keine wirkliche ist.
Eva, wollen wir vielleicht die ganzen verschiedenen Angststörungen so ein bisschen für unsere Zuhörer aufdröseln? Du hast jetzt schon von Panikstörungen erzählt. Was gibt es denn noch für Angststörungen?
Ja, also ich kann ja noch mal ganz kurz die Panikstörung ein bisschen genauer erklären. Das ist ja auch für uns ist es ja recht klar. Also die Panikstörung ist eben die Angsterkrankung, bei der diese völlig unvorhersehbaren Panikattacken auftreten mit vielen körperlichen Symptomen. Wird als sehr intensiv erlebt. Betroffene haben auch Todesangst. Und deshalb entwickelt sich meistens in der Folge eine sogenannte Agoraphobie, bei der man anfängt, alle öffentlichen Situationen zu vermeiden, weil man befürchtet, eine Panikattacke zu bekommen und dann nicht fliehen zu können oder die Kontrolle zu verlieren. Na, die beiden Sachen treten häufig gemeinsam auf. Dann hatte ich ja auch schon angesprochen, die Menschen, die sich eher so übermäßige Sorgen machen. Wer das bei sich kennt, leidet vielleicht unter einer generalisierten Angststörung. Betroffene haben selten starke Angstattacken, sondern eher so ein dauerhaftes Angstgefühl. In meiner Praxis erlebe ich das oft bei Personen, die tatsächlich mal eine schwere Erkrankung oder Krise erlebt haben, zum Beispiel Brustkrebs oder einen plötzlichen Todesfall in der Familie. Und es ist dann so, als würden Betroffene kein Vertrauen mehr in ihren Körper oder die Welt im Allgemeinen haben. Alles ist potenziell bedrohlich und sie ergreifen alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen, um sich zu schützen und ihre Lieben vor einem Unglück zu schützen. Und das ist natürlich super anstrengend und belastend, weil es ja nie 100-prozentige Sicherheit geben kann.
Vor allem, das sind ja Lappalien zum Teil, also allein ein schöner Ausflug, der könnte schon bedrohlich für ihn empfunden werden und er geht dann nicht mehr, was weiß ich, Kutsche fahren oder Tretboot fahren, weil da könnte ja was Schlimmes passieren.
Ja, und ja, was dann auch häufig für die Angehörigen schwer ist, ist so dieses Kontrollverhalten, was Menschen mit generalisierten Ängsten oft haben. Das sind dann die, die eben auch immer hinterher telefonieren und nochmal auch bei den sozialen Medien dann gucken, wurde die Nachricht gelesen, warum habe ich noch keine Antwort, die dann da ganz vehement hinterher sind. Und das ist dann auch oft für die Angehörigen belastend. Häufig kommen natürlich auch spezifische Phobien vor. Da können Betroffene in der Regel ganz genau sagen, wovor sie sich fürchten. Also wirklich so diese Klassiker, also eine Hundephobie oder Angst vorm Autofahren, Gewitter, enge Räume, es gibt auch eine Angst vor Erbrechen zum Beispiel. Da sind alle möglichen Auslöser denkbar. Und je nach Art der Phobie können die Auswirkungen im Alltag stark oder auch kaum vorhanden sein. Wenn wir das Beispiel Spinnenphobie nehmen, ich glaube, viele Menschen leiden darunter. Ja. Wenn ich aber in meiner Neubauwohnung fast nie eine Spinne sehe, dann ist das ja kein Problem für mich in meinem Alltag. Dann würde man sagen, das ist nicht behandlungsbedürftig. Wenn ich aber zum Beispiel auf einem Bauernhof arbeite und dort nicht mehr hingehen kann, schon. So, dann muss ich mich mit dem Thema beschäftigen. Und dann gibt es noch so eine spezielle Variante, nämlich die Angst vor sozialen Situationen. Also wenn ich mich extrem unwohl dabei fühle, vor anderen Menschen zu reden, zu essen oder etwas anderes zu tun, dann spricht man von einer sozialen Angststörung oder Phobie. Und das sind so insgesamt die häufigsten Angsterkrankungen.
Wie stellt man so eine Diagnose? Also wer macht das?
Es gibt gute standardisierte Fragebögen, um das zu erfassen. Das nutzen natürlich eher die psychotherapeutischen und psychiatrischen Praxis. Da gibt es Interviews auch, die man nutzen kann. Es gibt aber auch so ganz grobe Fragen zur Orientierung, die man auch in den Leitlinien zur Behandlung von Angststörungen findet. Und die kann auch der Hausarzt oder die Hausärztin oder jeder andere Behandler stellen, um zumindest eine Verdachtsdiagnose zu stellen. Also die sind auch schon ausreichend aus meiner Sicht.
Ja, und wenn diese Verdachtsdiagnose besteht, dann wäre es natürlich sinnvoll, Psychiater, Psychotherapeut dann noch ein bisschen tiefer Hilfe zu holen.
Genau, nochmal zu gucken. Also manchmal liegen ja auch zum Beispiel mehrere Angsterkrankungen vor, dass man da auch einfach ein bisschen sortiert. Was war vielleicht zuerst da oder was ist eigentlich das größte Problem? Das ist dann gar nicht so einfach, dann im Detail sich das anzugucken. Aber das kann man dann sozusagen beim Facharzt oder Therapeuten machen.
Ängste als Angststörungen hast du jetzt sehr schön erklärt. Gibt es auch Krankheiten, die mit Angststörungen kombiniert sind? Also, dass man sagt, das ist gar keine Angststörung, auch wenn Angst vorkommt, sondern vielleicht eine andere Erkrankung?
Ja, tatsächlich, also Angstsymptome können bei bestimmten körperlichen Erkrankungen auftreten. Bei Störungen des Stoffwechsels, Herz-Kreislauf-Erkrankungen können auch als Nebenwirkung bestimmter Medikamente da sein. Deshalb ist das auch immer wichtig, dass man zuerst eine organische Untersuchung durchführen lässt, bevor man ja an mögliche psychische oder psychosomatische Ursachen denkt. Also das finde ich ganz wichtig. Das muss ja auch vor jeder Psychotherapie gemacht werden. Und dann ist es ja auch so, dass Ängste, das hatte ich auch erwähnt, zum Beispiel parallel mit Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen auftreten können. Und da muss man dann auch genau schauen, was war zuerst da, wo setzt die Behandlung jetzt sinnvollerweise an. Also das ist dann die Voraussetzung. Mhm. Und bei körperlichen Krankheiten, da bist du wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser aufgestellt, bei welchen ganz konkreten Erkrankungen Ängste dabei sein können.
Depressionen sind natürlich sehr stark im Vordergrund, einmal weil sie sehr häufig vorkommen und dann auch mit Angst begleitet werden. Aber natürlich viele somatische Erkrankungen, also Erkrankungen, die schwer sind, die chronisch sind, die kommen nicht selten aufgrund der Vorerfahrungen auch mit der eigenen Erkrankung mit dazu. Ja, vielleicht kommt dann noch eine Erkrankung, die ich nicht kontrollieren kann, die vielleicht auch lebenslimitierend ist. Eine Angsterkrankung setze ich auch als Angsterkrankung gerne auf schon vorhandene Krankheiten drauf. Mhm. Eva, wenn jetzt diese Diagnose steht oder der Verdacht, ich habe jetzt eine Angststörung, wie behandeln wir die denn?
Naja, am besten psychiatrisch oder psychotherapeutisch, wobei das gar nicht so leicht ist, dann da an Hilfe zu kommen. Na, also meiner Erfahrung nach ist es immer zuerst der Hausarzt oder die Hausärztin, die oder der zuerst angesprochen wird. Finde ich auch sinnvoll, damit man eben auch diese körperlichen Ursachen einmal angucken kann und überprüfen kann, ob das vielleicht vorliegt. Und psychiatrisch gibt es die Möglichkeit, angstlösende Medikamente zu verordnen. Die wirken oft schnell und nachweislich gut. Aber ich kenne sehr viele Betroffene, die keine Tabletten nehmen möchten oder nicht dauerhaft. Und dann ist natürlich eine psychotherapeutische Behandlung, also eine Psychotherapie sinnvoll. Und bei Angststörungen hat sich da ja die Verhaltenstherapie besonders bewährt. Die ist extrem gut erforscht, nachgewiesen wirksam. Und das ist eben die Therapieform, bei der man dann eben meist wöchentliche Gespräche führt und mithilfe verschiedener Übungen lernt, mit seiner Angst umzugehen. Und verglichen mit der medikamentösen Therapie dauert das länger, bis die Angst weniger wird. Man muss da ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Aber idealerweise sind die Erfolge dafür dauerhaft. Ne? Wenn man einmal gelernt hat, was zu tun ist, wenn die Angst auftaucht, kann man ja immer wieder darauf zurückgreifen. Das ist, finde ich, immer so ein bisschen wie Fahrradfahren. Man kann auch beides kombinieren. Man kann auch medikamentös und psychotherapeutisch was machen, aber das führt nicht zwangsläufig zu besseren Ergebnissen.
Genau. Also das muss man wirklich ganz individuell beleuchten, was für wen die beste Wahl ist. Ich denke, Verhaltenstherapie bei Angststörungen sollte eigentlich immer dabei sein, auch wenn Psychotherapieplätze rar sind, weil es eine Verhaltensveränderung benötigt, um das langfristig zu lösen. Ja, also die Medikamente unterstützen und öffnen manchmal Türen, um durchgehen zu können, aber eine Psychotherapie, denke ich, ist auf jeden Fall angebracht.
Ja, es kommt ja immer auf die Lebensumstände an, wenn man irgendwie eine ganz wichtige berufliche Herausforderung hat, die man einfach nicht bewältigen kann, wenn man zum Beispiel nicht mit einem Medikament irgendwie zumindest kurzfristig eine Hilfe in die Hand bekommt, dann ist das total legitim, dass man sowas nutzt.
Genau.
Und trotzdem ist es dann, wie du gesagt hast, eine langfristig besser Strategien zu erlernen und neues Verhalten einzuüben, damit man eben dann auch für zukünftige Situationen gewappnet ist.
Genau. Und es ist ja über viele Jahre bis Jahrzehnte entstanden, so eine Angst. Und dann kann man auch nicht erwarten, dass es innerhalb von einem Tag gelöst ist. Also das ist wirklich ein Weg, den man dann mit dem Therapeuten gemeinsam geht.
Ja, das finde ich gut, dass du das nochmal ansprichst. Das sage ich fast all meinen Patienten und Patientinnen. Die Hoffnung ist natürlich immer, dass das ganz, ganz schnell weggeht. Und dann frage ich auch immer nach, na, wie lange haben Sie die Angst denn schon? Und dann kommt eigentlich fast immer die Antwort, ja, Jahrzehnte.
Oft. Ja, genau.
Also je nach Alter natürlich, aber wenn das noch ganz junge Menschen sind, dann ja nicht so lange. Aber es sind in der Regel immer Jahre. Und dann hinterfrage ich natürlich auch, ob das dann überhaupt geht, dass man innerhalb von wenigen Wochen die Angst los wird. Und dann verstehen schon die meisten, worauf ich hinaus will, dass es nämlich wirklich eine ganze Zeit dauert. Und es ist ja auch nachgewiesen, also man weiß ja auch, dass so neuronale Verbindungen und neue Verhaltensweisen so ungefähr nach 6 Monaten sich stabilisieren und dass man dann so von neuen Gewohnheiten sprechen kann. Und das ist schon so, auch meiner Erfahrung nach, die Zeit, die das braucht. Mhm. Also ein halbes bis ein Jahr, bis man wirklich so neue Strategien erlernt hat.
Ja. Also da braucht man sich als Patient gar nicht stressen, dass man irgendwie noch nicht vorwärts kommt oder das Problem immer noch da ist, weil es braucht einfach Zeit.
Ganz genau, ja. Richtig, da darf man wohlwollend mit sich sein. Also das ist völlig in Ordnung, dass das dann auch im eigenen Tempo passiert, ne? Das finde ich extrem wichtig.
Jetzt habe ich ja schon gesagt, Therapieplätze sind rar und die Wartelisten sehr, sehr lang. Also da waren viele Monate. Was gibt es denn für Möglichkeiten, alternativ zu Psychotherapie oder um die Zeit irgendwie zu überbrücken? Medikamente sind vielleicht nur suboptimal. Gibt es da andere Lösungen?
Ja, zum Glück ja. Es gibt ja mittlerweile mehrere digitale Gesundheitsanwendungen, DiGA abgekürzt. Also das sind therapeutische Online-Programme, die ein Arzt oder Psychotherapeut verordnen kann. Und die funktionieren wie eine ganz normale App auf dem Handy, Tablet oder auch Computer. Die meisten können ohne therapeutische Begleitung genutzt werden, also wirklich ohne, dass man in Therapie ist. Und die bisher verfügbaren Angstdiger beruhen auch alle auf der Verhaltenstherapie, über die wir gerade gesprochen haben, und wurden auch von Ärzten und Therapeuten entwickelt, also von Fachpersonal. Und die sind so aufgebaut, dass sie erklären, was Angst ist, wie sie entstehen kann und natürlich, was man tun kann, damit sie weniger wird. Und ich finde mal, das besonders Schöne daran ist, dass die Hürde, sowas mal auszuprobieren, deutlich niedriger ist, als zu sagen, ich mache eine Psychotherapie oder ich nehme ein Medikament. Na, das muss man sich ja auch erst mal trauen. Also ich finde auch, die Suche nach einem Therapieplatz ist ja aufwendig bei uns.
Ja,
Na,
absolut.
man kann eben über die 116, 117 anrufen, aber das, also für viele kostet das schon so viel Überwindung, da überhaupt anzurufen. Na, und auch online Termine vereinbaren ist ja auch mühsam und das braucht viel Zeit. Und so eine DiGA hat man sofort. Und man kann sie auch viel flexibler nutzen. Eine klassische Therapie ist ja immer so ein bestimmter Termin, einmal die Woche. Und bei der DiGA hat man keine festen Termine, sondern kann immer dann auf diese digitale Therapie zurückgreifen, wann man gerade Zeit hat. Und man kann sie auch nicht vergessen, weil die einem immer so regelmäßige Erinnerungen schickt. Also das mögen die meisten Patienten auch sehr gern.
Ja. Ist in so einer DiGA auch ein Therapeut, mit dem der Patient dann redet?
Das kommt auf das Programm an. Es gibt Programme, die solche Kontaktfunktionen beinhalten, viele aber nicht und es funktioniert trotzdem. Also ich habe ja gute Erfahrungen mit einer DiGA gemacht, die heißt Velibra. Die richtet sich an Menschen mit einer Panikstörung, vielleicht mit Agoraphobie, aber geht auch ohne, soziale Ängste oder generalisierte Angststörung. Und da loggt man sich ein, man kann selber entscheiden, welchen Schwerpunkt man machen möchte. Man kann auch das ganze Programm wiederholen und den Schwerpunkt nochmal ändern. Und Velibra zum Beispiel simuliert wirklich Gespräche mit einem empathischen Experten. Also das wirkt so, als würde man mit einem echten Therapeuten interagieren. Es ist aber gar nicht so, da ist gar kein Mensch dahinter. Und man führt mit dem Programm mehrere virtuelle Dialoge und arbeitet sich damit durch verschiedene Themen, wirklich Schritt für Schritt, lernt hilfreiche Strategien und Übungen kennen, um mit einer Angst umzugehen. Und ich verordne das Programm wirklich gerne einmal in meinen psychotherapeutischen Sprechstunden. Also wenn ich Patienten und Patientinnen wirklich nur einmal sehe und keinen Therapieplatz anbieten kann,
Ja.
aber auch parallel zu laufenden Therapien, also um die zu ergänzen. Und das funktioniert beides für mich sehr gut. Und was man vielleicht auch erwähnen kann, ist der Punkt, dass ja inzwischen digitale Therapieoptionen sogar in den Behandlungsleitlinien empfohlen werden. Also das finde ich einen extrem positiven Schritt, weil eben viele Patienten so lange brauchen, bis sie überhaupt in Therapie kommen, dann keinen Platz finden. Ne? Die sind in großer Not, warten ewig und mit Hilfe von digitalen Therapien, wie Velibra, können die sofort anfangen,
Ja.
etwas gegen die Angst zu unternehmen.
Also, das ist ja auch so, dass wenn man etwas an die Hand bekommt, um sich selber zu helfen, das ist ja Hilfe zur Selbsthilfe auch, das schon sehr entlastet. Also, das ist nicht der Therapeut, an dem dann der Patient hängen muss sofort, sondern er sagt, okay, bis ich bei diesem Therapeuten auf die Warteliste drankomme, kann ich mir schon etwas helfen und dann kann ich da auch weitermachen, wo ich stehe, ja, wenn ich dann in die Therapie starte. Ja, ich habe auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Kannst du da gleich auch noch mal kurz sagen, wie das bei dir funktioniert? Also ich finde, gerade wenn jemand das im Vorfeld schon genutzt hat und dann in Therapie kommt, das sind dann Menschen, die sind einfach schon so gut informiert, so über die Grundlagen von Angst, dass man dann viel schneller zum individuellen Kern vordringen kann. Das finde ich auch super attraktiv, jetzt aus meiner therapeutischen Sicht. Man hat ja sonst immer am Anfang der Therapie erstmal so allgemein, ne? Was wir jetzt auch am Anfang des Gesprächs hatten. Was ist Angst? Wie entsteht denn das? Und wenn jemand aber vorher sich schon mit so einer DiGA vorbereitet hat, dann weiß der das alles schon und dann kann man viel schneller gucken, Mensch, wie ist denn das jetzt bei Ihnen ganz genau gewesen? Na, also das mag ich auch sehr.
Also ich sehe das auch aus ärztlicher Sicht so wie du. Ich unterstütze vielleicht mit Medikamenten schon für diese Zeit, bis die Therapie beginnt, auch dann drüber hinaus. Und dann kann man auch schauen, kann ich die Medikamente reduzieren, weil sich der Zustand stabilisiert hat, weil jetzt Hilfe durch den Therapeuten, durch die DIGA mit dazu gekommen ist, der Patient sich selber auch selbstsicherer fühlt, mit der Krankheit umgehen zu können. Das kann auch die DIGA im Vorfeld leisten. Und der Therapeut schaut sich dann individuell an, was ist denn schon an Wissen da? Und wo kann ich ansetzen, um dann noch den Rest weiter zu behandeln? Also diese Psychoedukation, wie du schon sagst, die am Anfang der Psychotherapie erstmal geleistet werden muss, die hat die DIGA schon geleistet und man kann direkt ins Thema mit dem Therapeuten einsteigen.
Ja. Und manchmal auch sogar darüber hinaus. Also ich nutze Vilibra manchmal, was heißt manchmal, relativ häufig, muss ich sagen, bei Patienten, die eben auch beides haben, hatten wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass ja oft parallel Depressionen da sind. Und jemand, der in einer ganz tiefen Depression steckt, den muss man ja erstmal stabilisieren. Und das geht natürlich schon über Gespräche besser. Und da mache ich das aber dann so, dass die Ängste, die vielleicht auch noch da sind, dann wirklich völlig ausgelagert von den therapeutischen Gesprächen zu Hause mit Vilibra beispielsweise bearbeitet werden und man sich in den Gesprächen dann aber auf andere Themen, die eher mit der Depression zu tun haben, fokussiert. Und das ist auch etwas, was man gut machen kann mit so einer DIGA. Ja, das ist ja leider häufig so, dass eben nicht nur die Angst das Problem ist, sondern dann eben auch andere, ich sag mal, Baustellen da sind, um die man sich ja kümmern möchte.
Ja, auch eine sehr schöne Idee, wenn man wirklich zwei Probleme hat. Man kann nicht beide gleichzeitig beackern, sondern eins ist dann in der Therapie und zum Beispiel hier die Angst dann zu Hause als Hausaufgabe über die DIGA. Ja, schöne Idee. Mhm. Wie kommt man denn an so eine DIGA dran?
Gute Frage. Na, das Schöne ist ja, dass...
Jetzt sagen einige Hörer, oh super, will ich haben.
Wie geht das? Na klar, das müssen wir unbedingt noch sagen. Das ist ja so, dass die Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Das heißt, man bekommt eine DIGA auf Rezept. Das ist das gleiche Rezept, wie man das auch von Medikamenten kennt. Das heißt, man geht zum Arzt oder Therapeuten und das kann schönerweise auch der Hausarzt oder die Hausärztin sein. Und wenn eine Angststörung diagnostiziert wurde, kann der Arzt oder Therapeut ein Rezept ausstellen für Vilibra oder auch eine andere DIGA. Man reicht dieses Rezept dann bei der Krankenkasse ein, per Post oder online und bekommt einen Freischaltcode für das Programm zurück. Und sobald man sich im Programm registriert hat, kann man das dann meistens für 3 Monate nutzen, wenn man danach weitermachen möchte. Und es macht bei Angsterkrankungen durchaus Sinn, das länger zu nutzen, braucht man ein neues Rezept. Das kennt man aber ja auch von Medikamenten. Da muss man ja auch immer im Quartal in der Regel hingehen und ein neues Rezept besorgen. Das ist bei DIGA auch so. Man wird aber auch daran erinnert, keine Sorge. Und das Tolle ist, das geht, wenn man das online macht, super schnell. Also ich hatte schon Patientinnen, die waren nach 4 Tagen mit Vilibra online, weil sie ihr Rezept digital bei der Krankenkasse eingereicht haben. Also abfotografiert, hochgeladen. Und das ist natürlich super. Da kann man sagen, das ist eine Soforthilfe.
Genau, genau. Also je nach Kasse, die großen Kassen, die haben ja wirklich diese Online-Systeme mittlerweile. Bei den kleineren ist der Postweg immer noch Lege Artis. Aber ja, man kommt ja auf jeden Fall irgendwie an diesen Code dran. Es ist einfach runterzuladen und kann man direkt starten.
Genau, entweder runterladen oder im Falle von Vilibra, das ist ja so eine Web-App, da registriert man sich ja auf der Website. Das sieht aber im Endeffekt dann auf dem Gerät genauso aus wie eine App. Nur, dass man sich eben nichts herunterladen muss, sondern das von jedem Gerät aus nutzen kann, weil man sich immer auf der Website einwählt. Das ist auch nochmal so eine Besonderheit. Und vielleicht, wer jetzt privat versichert ist, möchte das ja vielleicht auch wissen, also auch private Kassen übernehmen die Kosten für DIGA, manchmal aber nur von ausgewählten Herstellern. Da hilft es am besten mal nachzufragen, welche Programme erstattet werden und einen Kostenvoranschlag einzureichen. Und den kann man auf den Internetseiten der jeweiligen DIGA runterladen. Also das vielleicht noch als Hinweis. Und viele bieten auch die Optionen an, als Selbstzahler eine DIGA zu kaufen. Da muss man allerdings seine Diagnose nachweisen. Na, das hat haftungsrechtliche Gründe, dass man dann einmal irgendwie einen Beleg hat, dass man wirklich unter einer Angststörung leidet. Ja.
Also mit den privaten Kassen habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass dann ein Schreiben von der privaten Kasse kommt. Ja, Sie können das nutzen. Bitte kaufen Sie sich das. Wir erstatten die Kosten dann. Ja, dass es dann über eine Rechnung zurückerstattet wird.
Ja, nicht. Ich kann das Betroffene nur raten, gerade wenn man noch nicht in Therapie ist oder gar nicht so richtig weiß, wo man anfangen soll, dass man einfach mal seinen Hausarzt oder die Hausärztin auch anspricht, auf Vilibra oder ein anderes Programm. Na, da gibt es wirklich ganz tolle Sachen und man bekommt sofort Unterstützung.
Generell in der Medizin kommt ja immer mehr Digitalisierung. Einiges zum Besseren, einiges vielleicht zum nicht so Guten, beziehungsweise ist noch nachbesserungsfähig. Ja. Aber mit den DIGAs haben wir auf jeden Fall das Bessere gewählt, dass es funktioniert, dass es erprobt und es ist einfach leicht für die Patienten dran zu kommen.
Ja, und wirksam ist es auch, stimmt, das habe ich gar nicht gesagt, aber bei Velibra gibt es ja auch wirklich schon eine große Studie, die gezeigt hat, dass es auch große Effekte hat. Also es ist auch wirklich nachgewiesen, dass es was bringt, das finde ich auch wichtig, ne, dass man nicht irgendwie was nutzt, von dem man gar nicht so richtig weiß, hat man Erfolg. Also das kann man bei dem Programm auch sagen und bei den meisten anderen auch. Also inzwischen gibt es ja wirklich viele DIGA, die in großen Studien gezeigt haben, dass sie wirksam sind und das finde ich auch gut. Also genauso wie Medikamente das nachweisen müssen, sollten das auch DIGA tun.
Deswegen vielleicht noch so die Hintergrundinfo. Also das sind nicht irgendwelche Apps, die jemand erfunden hat, schnell hochgeladen und es verkauft sich wie heiße Semmel, sondern das ist ja wirklich auf studienbasierten Lagen und Daten, dass es funktioniert. Und nur diese Apps, die wirklich das nachweisen können, sind in einem Register aufgeführt, damit der Patient weiß, ja, das funktioniert und ist nicht einfach so schnell dahin gebastelt.
Ja, sonst würden das die Kassen ja auch nicht zahlen.
Genau, das auf jeden Fall. Super, Eva. Möchtest du unseren Hörern jetzt zum Abschluss noch was auf den Weg geben?
Ja, vielleicht ganz kurz nochmal ein bisschen Wiederholung, dass Angst was völlig Normales ist, dass man sich dafür nicht schämen muss, dass es viele unterschiedliche Hilfsangebote gibt, natürlich vor allem Psychotherapie, Verhaltenstherapie und wenn man die nicht sofort bekommen kann, dass man sich zumindest traut, seinen Arzt oder seine Ärztin mal auf eine DIGA anzusprechen, auf Velibra. Und damit den ersten Schritt machen. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Und wenn man sich vielleicht sonst noch zu nicht viel traut, das kann man ausprobieren. Kann ich nur ermutigen.
Und es ist auch gar nichts Schlimmes. Also es ist erstmal nur ein Gespräch mit dem Arzt, mit dem Therapeuten. Das tut weder weh. Braucht man sich dafür schämen?
Ja.
Sehe ich genauso. Sich einfach trauen.
Ist schon die erste kleine Übung.
Genau.
Um etwas zu tun gegen seine Angst. Dass man sich traut, darüber zu reden. Also ich weiß, es ist wirklich schwer. Aber es ist ein Schritt, der sich lohnt.
In der Corona-Pandemie sind ja ganz viele Angststörungen wie Pilz aus dem Boden geschossen, würde ich sagen. Die schon vorher Ängste hatten und stabil waren, die sind wieder in ihr altes Muster reingefallen, haben wir gesehen. Und die vorher keine Angststörung haben, wurden durch diese Isolation, durch diese Angst, die geschürt wurde durch Corona, zu neuen Angstpatienten. Hast du das bei dir in der Praxis auch so beobachtet?
Ja, kann ich gar nicht bestätigen aus meiner Sicht. Ich habe das auch bei vielen erlebt. In Zusammenhang auch mit Depressionen, muss ich sagen. Also auch das ist etwas, was irgendwie gefühlt nochmal zugenommen hat. Und es sind eher auch diese generalisierten Ängste,
ja,
die gefühlt mehr geworden sind. Also dass einfach so ein überdauerndes Angstgefühl vorhanden ist, was man vielleicht gar nicht so richtig konkretisieren kann und was einem irgendwie im alltäglichen Leben begleitet. Also das ist das, was ich öfter beobachte, und soziale Ängste. Also das merkt man schon durch diesen Rückzug. Und gerade bei denen, die vielleicht da vorher schon eine Veranlagung hatten oder sogar auch schon eine soziale Angststörung hatten, denen hat das überhaupt nicht gut getan, dass die so lange abgeschottet waren. Und denen fällt das jetzt noch mal schwerer.
Das sind so die Nachwirkungen von Corona, die uns immer noch erhalten geblieben sind.
Ja, ganz genau.
Da arbeiten wir, glaube ich, noch viele Jahre weiter damit.
Ja. Das hat die Wartelisten noch mal verlängert.
Genau, die Wartelisten werden immer länger. Genau, und ja. Anlässlich dieser Problematik hat das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit, die sitzen in Berlin, die Woche der seelischen Gesundheit vom 10. bis zum 20.10. auch unter dieses Thema gestellt dieses Jahr, mit dem Motto »Zusammen der Angst das Gewicht nehmen«. Ihr nehmt daran teil, wir nehmen daran teil, um psychische Erkrankungen in der Gesellschaft einfach besser darzustellen, sozial verträglicher zu machen auch, dass es kein Tabuthema mehr bleibt. Gemeinsam werden wir auch am 14.10., das ist ein Samstag, in Bad Homburg im Vereinshaus Gonzenheim eine Veranstaltung dazu machen. Da erzählen wir auch über Angststörungen, Depressionen, Schlafstörungen. Also alle sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen, daran teilzunehmen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, damit wir einfach noch mehr Leute erreichen, die Angststörungen haben, ganz niederschwellig sich das anhören, auch Kontakt mit Ärzten, mit Therapeuten aufnehmen können in dieser Veranstaltung, ohne dass es großes Thema sein sollte. Eva, vielen Dank für das informative Gespräch mit dir. Ich glaube, du konntest den Patienten sehr gut und vor allem verständlich näher bringen, was Angst eigentlich macht und was Angststörungen sind. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Das ist ja der zweite Podcast mit dir. Ich freue mich, wenn wir vielleicht noch einen dritten, vierten, fünften hinkriegen. Und ich wünsche dir dann erstmal einen schönen Tag und vielen Dank.
Ja, danke dir. Danke für die Einladung. Ich bin gerne wieder dabei und wünsche dir eine tolle Zeit, eine super Aktionswoche und freue mich aufs nächste Mal.
Okay, mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war heute die Podcast-Folge Meditalk Medizin für dich erklärt mit dem Thema Angststörungen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Lasst eine Bewertung da und erzählt es euren Freunden weiter. Ein Dankeschön geht auch an Gaia AG für die Unterstützung und die Realisation des Podcasts. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis dann!